Herzlich willkommen zu unserem Podcast Power & Pace Triathlon Training. Die anstehende Podcast-Episode wird dir von unserem Partner Feels Like präsentiert. Und Feels Like kommt mit weiteren Tools für die Unterstützung deiner Regeneration um die Ecke. Ich sag dir ehrlich, ich finde, wir dürfen diesem Thema sowieso noch viel mehr Aufmerksamkeit schenken und unserem Körper viel mehr Unterstützung leisten, sich zu regenerieren, weil genau in der Zeit, in der wir die Regeneration anstoßen, das Leistungswachstum stattfindet. Demnach nutze ich beispielsweise seit mittlerweile fast 3 Monaten sowohl Muscle Complex von Feelsack als auch Activation Complex. Activation Complex vor der Trainingseinheit hilft mir tatsächlich, ein bisschen smoother in die Trainingseinheit reinzukommen, egal ob beim Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Und der Muscle Complex unterstützt mich dabei, mich irgendwie zumindest mal gefühlt nach vor allen Dingen härteren Einheiten schneller wieder frisch und einsatzbereit zu fühlen, um dann am nächsten Tag in das nächste Training starten zu können. Wenn du jetzt denkst, es lohnt sich, das mal mindestens auszuprobieren, vielleicht hilft mir das ja genauso, wie Julius beschreibt, dann tu bitte genau das, denn Feels Like hat gerade ein echt cooles Angebot laufen. Es gibt das Starter-Set mit dem Activation-Komplex und dem Muscle-Komplex zu erwerben. Aktuell packt Feels Like sogar noch kostenlos den Night-Komplex zur Unterstützung der Erholung im Schlaf im Wert von 19,90 Euro gratis on top. Mit dem Code CL10 bekommst du dann 10% auf deine Bestellung. Solltest du wieder erwarten, nicht zufrieden sein mit den Produkten, kannst du auf die 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie zurückgreifen. Würde mich aber überraschen, wenn es das wirklich braucht. Alle weiteren Informationen sowie den Link direkt zum Starter-Set findest du in den Shownotes oder du gehst im Anschluss an die Folge direkt auf feelslike.sport. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit meinem Gast Ann-Kathrin Weber und mir und freue mich, dass du wieder dabei bist. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Jule Bartsch, eure Teammanagerin von Power & Pace und habe heute anschließend an das Thema, wo die liebe Julia aus unserer Community und ich uns über das Mama-Sein und das Comeback in das Triathlon-Training nach Geburt und Schwangerschaft unterhalten haben, heute eine Expertin hier am Strand, gern auch am Strand, am Start. Und zwar ist das die liebe Ann-Kathrin Weber. Und bevor ich dich hier aktiv mit reinhole, stelle ich dich einfach ganz kurz vor, damit ihr da draußen wisst, wer mir hier virtuell gegenüber sitzt und was euch gleich erwartet. Und zwar, du bist 38 Jahre alt, selber Mama von 3 Kindern. 3 under 3, you gotta love it. Hat alles seine Vorteile und bist nicht nur Fitnessökonomin, sondern auch Prä- und Postnatalcoach, weshalb du heute hier sitzt, weil ich dich gebeten habe, dass wir uns mal so aus der wissenschaftlichen und aus der Coach-Sicht damit beschäftigen, was eigentlich alles so passiert, wann Sport angebracht ist und wie man mit dem gesamten Trainingspensum umgehen kann etc. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Du hast selber CrossFit Level 2 über Pain-Free Performance bekommen und bis hin zu der C-Lizenz im Gewichtheben. Das ist auch, also ich weiß, als wir gesprochen haben, du erstmal erzählt hast, was du alles so machst, war ich nur so, wow, das ist so krass für dein junges Alter, also absolut bemerkenswert. Bist selbst, wer hätte es gedacht, passionierte Sportlerin durch und durch, eben dem CrossFit ziemlich früh verfallen, ne, und dann dem Ganzen auch treu geblieben über deine Wege der Schwangerschaft bis hin zur Coach-Ausbildung. Ja, und du hast mir erzählt, dass du im August den Last Soul Ultra läufst und das ist dein erster Ultra-Run. Wow!
Ein Backyard Ultra, also dementsprechend vom Format ja auch nochmal ein bisschen anders, aber ja.
Mega, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank auch für das Intro. Also ja, 3 under 3, tatsächlich noch gute 2 Wochen, dann sind die Zwillinge tatsächlich dann 3. Und dementsprechend ist auch so ein bisschen das der Punkt gewesen, an dem ich so in dem Bereich prä- und postnatalen Training eingetaucht bin. Wie du schon schön beschrieben hast, ich bin tatsächlich wirklich seit so 20 Jahren in dieser Fitnessbubble, habe auch so das ganze Thema funktionelles Training, wie auch das Thema Training angesetzt wird über die letzten Jahre, live miterleben dürfen und dementsprechend auch natürlich, wie auch mehr Frauen über die Jahre zum Bereich Krafttraining gekommen sind, wie funktionelles Training sich auch da einfach manifestiert hat, und war dann aber tatsächlich umso schockierter, was doch immer noch an Empfehlung auch gegeben wird für Frauen, die einfach sehr sportlich ambitioniert sind, ob es jetzt in Freizeit oder auch Profibereich ist, da ist es dann tatsächlich auch so, dass was von den Ärzten kommt und was auch von Fachpersonal kommt im Bereich Hebammen etc., Frauengesundheit, einfach noch sehr veraltet ist. Und das war so der Grund, warum ich gesagt habe, so hey, da möchte ich mich A, ein bisschen mehr noch mit befassen im Sinne von lernen und möchte da auch ein bisschen was mehr mitgeben. Und ja, habe mich so vor ungefähr 3, 4 Jahren dann in der Bubble eingefunden und betreue jetzt Frauen sowohl prä- und postnatal in dem Bereich, primär digital. Ich betreue zwar auch vor Ort Frauen, aber das Ganze doch als eher digitales Coaching im Sinne von dann je nach Stand und je nach Lust von Rückbildung oder Betreuung über die gesamte Schwangerschaft. Ja.
Ja, diese digitale Art und Weise ist schon super dankbar, ne? Weil du einfach Leute erreichst, die du vielleicht nicht wöchentlich sehen kannst. Sie ist ja bei uns genau das Gleiche, gerade in der Aufnahme. Das ist total cool.
Ja.
Ah, Hammer. Ich freue mich so, dass wir heute sprechen können, weil ich habe ja meine entsprechenden Erfahrungen auch gemacht, überwiegend gute. Wir haben uns ja mal kurz unterhalten, worum es heute hier gehen darf. Aber sind nicht weiter tief eingestiegen, sondern haben uns ja einfach nur den Rahmen gebaut. Deshalb bin ich ganz gespannt, was ich auch persönlich heute hier mitnehmen kann. Für euch als groben Rahmen, sag ich mal, was euch in dieser Folge erwartet. Es wird zwei Teile geben. Wir haben uns entschieden, über die Themen Training während der Schwangerschaft zu unterhalten, genauso wie über das Thema Training nach der Geburt. Wann kann man mit welchen körperlichen Aktivitäten anfangen? Wie sollte man das aufbauen? Und welche, ja, was ist einfach schon früher möglich, als man vielleicht so denkt oder als man gegebenenfalls von Hebamme und oder Gynäkologe empfohlen bekommt? Demnach kann es gut sein, dass wenn diese Folge sehr, sehr lang wird, weil es alles sehr, sehr interessant ist und man hier und da in die Tiefe gehen kann, dass wir diese Folge aufteilen. Die Informationen bekommt ihr dann entsprechend an der dazugehörigen Stelle. Und dann schlage ich vor, starten wir einfach rein. Was sagst du? Das habe ich gerade leider nicht gehört.
Let's go.
Alles klar, wunderbar. Also ich starte direkt mal mit einer, ich sag mal, empfindlicheren Frage dahingehend, dass als wenn man frisch schwanger ist, kriegt man ja ganz oft vermittelt, dass die ersten 3 Monate wirklich sehr sensibel sind, wo man einfach ein bisschen aufpasst in allen möglichen Bereichen, um diese Schwangerschaft einfach sichern zu können und über diesen sensiblen Bereich von den 3 Monaten hinweg das Kind in sich wachsen lassen zu können, unterstützen zu können, ernähren zu können, etc. Wie steht es genau in dieser Phase um die sportliche Betätigung erstmal so allgemein?
So, dass in den ersten Trimester, also wenn wir jetzt von den ersten 3 Monaten sprechen, es, sofern nicht eine künstliche Befruchtung stattgefunden hat, sowieso der Körper an sich jetzt keine großen Anpassungen braucht. Es ist am Ende natürlich die Phase, in der der Körper lernen muss, ein weiteres Kind im Sinne von überhaupt jemand weiteren zu versorgen, als nicht nur sich selbst. Das heißt, es kann dazu kommen, dass man sehr müde ist, platt ist, Heißhunger hat, gar nichts essen mag, Schwindel, Übelkeit, ne? Also dementsprechend körperliche und hormonelle Umstellungen können dazu führen, dass man einfach sich nicht so fühlt, sich sportlich hochleistungsmäßig zu betätigen oder sportlich generell, was es für einen auch immer bedeuten mag in diesem Moment. Grundlegend kann man aber sagen, dass es keinerlei Indizien gibt aus wissenschaftlichen Studien heutzutage, die betonen oder sagen, dass eine übermäßige Belastung zum Beispiel zu einer Fehlgeburt führen könnten, was ja für viele eine Angst ist. Auch ist es so, dass überhaupt generell auch im späteren Verlauf der Schwangerschaft mittlerweile festgestellt ist, dass auch hochintensive Intensitäten nicht dazu führen können, dass dein Kind in dem Moment nicht optimal versorgt wird. Ja, also es ist so, dass man wirklich sagen kann, körperlich bedarf es in den ersten 3 Monaten jetzt für eine Erstgebärende in dem Normalfall überhaupt noch keine körperlichen Anpassungen. Was das Empfinden angeht, ist es natürlich ein anderes. Der Puls geht schneller hoch, man hat, ne, das Gefühl, man ist direkt aus der Puste, kann gar nicht vielleicht so viel leisten. Gibt aber auch genau das Gegenteil. Es gibt einfach auch Frauen, die erleben durch diesen hormonellen Umschwung einen Leistungspeak und sind zum Beispiel im Bereich von 9. bis 12. Woche auf einmal in einem Trainingsplateau, in dem sie noch diese persönliche Bestleistung erreichen. Ja, es gibt auch, sage ich mal, Fälle und Studien, wo darüber berichtet wird, dass sowas auch als Art Doping genutzt wurde früher in bestimmten Ländern wie Russland und sonstiges, wo Frauen geschwängert wurden, zum Beispiel im Gewichtheben, dann Schwangerschaftsabbruch, weil es einen Trainingseffekt sozusagen hatte. Es ist deswegen so ein Thema. Es ist immer die Frage, was ist die wissenschaftliche Leitlinie, die dort zu Rate gezogen wurde, und die ist im Normalfall veraltet. Und das, was dort im Prinzip vorherrscht, ist von 1980, wenn nicht sogar früher, wo es auch noch nicht so viele Studien gab und Frauen einfach auch noch nicht so sportlich aktiv waren. Und wenn man sich egal durchweg die letzten 4, 5 Jahre anschaut, gibt es keinerlei Indizien, die dazu führen können, dass man sagt, hey, sportliche Belastung in den ersten 3 Monaten, in welchem Rahmen auch immer, ist schädlich. Weil du musst dir ja vorstellen, du beugst heute, sagen wir, 100 Kilo oder läufst deine 20 Kilometer, morgen früh machst du den Schwangerschaftstest. Was ist der Unterschied körperlich von gestern zu heute?
Ja.
Im Normalfall nichts. Ja, wenn du jetzt mal 1, 2 Wochen weitergehst, dann ist es natürlich so, dass man sagt, dann fühle mich anders, das ist in Ordnung, aber dieses Fühlen ist nicht unbedingt das Indiz, dass jetzt irgendetwas sich in dem Fall großartig verändern muss. Das Fühlen ist ja eigentlich für deinen Körper immer nur das Warnsignal im Sinne von die Rückmeldung, so der Feedback-Loop zu sagen, hey, so schnell schaffe ich heute nicht. So. Und da ist dann einfach nur dieses Thema, wie schafft man es als Athlet oder Sportler oder in dem Fall Frau, das Ganze für sich anzunehmen und dann einfach auch einzuordnen, ja, dass man nicht da regelmäßig drüber hinausgeht, so, sondern dass man das einfach lernt, für sich dann neu einzuordnen. Das ist eher die größere Herausforderung.
Okay, das heißt, es geht jetzt auch dann an der Stelle gar nicht unbedingt darum, konkret danach zu fragen, was kann ich problemlos machen, was ist irgendwie risikoreich an Aktivitäten, sondern es geht eher darum, wie du sie auch gesagt hast, diesen Feedback-Loop vom Körper für sich zu nutzen, einfach auf das zu vertrauen, wie sehr gut man seinen Körper kennt oder einfach auf die Zeichen auch zu achten, entsprechend anzupassen und nicht irgendwie schwarz oder weiß zu denken.
100%. Es gibt ab dem zweiten und dritten Trimester sicherlich Grundsätze oder Prinzipien, die man jedem mitgeben kann, die sinnvoll sind zu beachten. Das heißt zum Beispiel, bestimmte Risikofaktoren zu meiden. Und da geht es noch nicht mal immer um körperliche Risikofaktoren, sondern einfach um Sturzgefahr und andere Themen, die jetzt zum Beispiel bei Boxjumps einfach gegeben sind. Das heißt, wenn du jetzt nicht ein Profiathlet bist und dein Leben schon 10 Jahre hier, was weiß ich was, gesprungen bist, würde ich dich jetzt nicht unbedingt ab dem zweiten Trimester regelmäßig auf eine Box hüpfen lassen, was jetzt nicht unbedingt schädlich für dich als sich sein muss, sondern einfach nur aufgrund der Risikosituation. Wenn wir auch davon ausgehen, dass es dann bestimmte Parameter gibt, ist es ja immer sehr individuell. Das bedeutet auch, ich kann nicht jeden miteinander vergleichen. Wenn zum Beispiel das Training mit der Langhantel für jemanden über die letzten Jahre eine absolute Routine war und auch Gewichthebeübungen zur normalen Trainingsroutine gehören, dann gibt es keinen Grund, die am Anfang rauszunehmen. Es dann eher die Situation zu sagen, ich regressiere im Sinne von, ich mache es leichter, ich passe an, ich nutze hier bestimmte Möglichkeiten, einfach den Bauch und die gesamte Bewegungsmuster und die Anpassung zu beachten. Und dann ist natürlich auch die Frage, braucht die Person es denn gerade noch? Ja, ist es so, dass sie schnellstmöglich darin wieder fit sein muss, oder hängt es ja einfach zusammen mit einem Thema, was ihr gut tut, was sie gerne macht, wo es vielleicht aber auch andere Bewegungen gibt, die seinen Sinn erfüllen und vielleicht einfach gerade zielorientierter sind. Genauso verhält es sich zum Beispiel mit dem Laufen. Es gibt Frauen, die können bis zum Ende ihrer sozusagen letzten 40. Woche locker joggen gehen, traben gehen, spazieren gehen, wie auch immer. Und es gibt auch Frauen, denen ist das nicht möglich. Ja, die haben Symphysenschmerzen, die haben Probleme, da ist einfach dann ein Unwohlsein dabei, oder die Symptome zeigen sich nach einer bestimmten Kilometeranzahl, wo man sagt, hey, es macht einfach keinen Sinn, dich jetzt hier noch laufen zu schicken. Und deswegen muss man weg davon gehen, zu sagen, es gibt pauschale Aussagen, die für jeden adäquat oder für jeden zutreffend sind, sondern man muss schauen, was ist individuell in dem Rahmen der Sportlerin gegeben, was sind Routinen, was ist in der Schwangerschaft im Verlauf an Symptomen vorhanden, und dahingehend muss angepasst werden. Und klar ist es so, dass man sagt, hey, es bringt dir jetzt nichts mehr, in der 25., 30. Woche 100 Sit-Ups im Training zu machen, aber nicht, weil man sie nicht unbedingt machen darf oder nicht mehr kann, sondern einfach, weil es bessere Übungen gibt, gerade die Rumpfmuskulatur zu trainieren und dich besser zu stärken auch. Also man sollte weg von diesem Verbot gehen, sondern eher auch, hey, du hast auch weniger Nutzen davon, und was sind einfach Übungen, die langfristig mehr und auch perspektivisch besser dich trainieren und unterstützen in den Bewegungsmustern, die du brauchst.
Was bedeutet das denn konkret, wenn wir uns damit beschäftigen, was sich in der Schwangerschaft so grundlegend verändert, vor dem Hintergrund, dass man das gewohnte Training angepasst weiterführen möchte? Also lass uns gerne jetzt zum Triathlon übergehen. Da gehört ja auch Kraft- und Athletiktraining dazu. Wenn du unsere Sportart als Beispiel nimmst, ja, welche Veränderung findet da statt?
Das heißt, es ist natürlich so die Frage, mit was für einer Triathlon-Umfang oder wie der Trainingsumfang über die Wochen grundlegend aussieht, denn die Zeit für Laufen, Schwimmen, Radfahren und Sonstiges ist natürlich schon einiges und dann auch die Frage, ob die Person dazu Athletiktraining betreibt und in welchem Rahmen das Ganze stattfindet. Zum Beispiel wäre es für so eine Person im Verlauf der Schwangerschaft sinnvoller, die Umfänge zu reduzieren, das heißt vielleicht auch längere Intervalle mal auf dem Fahrrad zu fahren, anstatt und dafür weniger zu laufen. Dann auch beim Schwimmtraining, ne, zu schauen, wie kommt sie mit der Schwimmbewegung zurecht, wie größer der Bauch wird, ist das Gefühl da, einfach jetzt eher Umfänge zu machen oder kann man noch ein bisschen schnellere Intervalle vielleicht auch schwimmen und da vielleicht dann eher den Fokus zu legen auf noch ein bisschen mehr Athletiktraining und Beweglichkeitstraining, um einfach zum A das Gefühl von Training aufrechtzuerhalten, also dieses Gefühl von, hey, ich bin trotzdem noch in meiner normalen Trainingsroutine und natürlich aber auch die Möglichkeit, sich bestmöglich auch weiterhin zu stabilisieren, denn die Körperposition und die Haltung verändert sich über die 9 Monate. Das heißt, man hat einfach eine andere Statik, man hat andere Muskelgruppen, die mehr und besser zusammenarbeiten. Und gerade wenn man jetzt mal so perspektivisch dahin geht, was dann auch nach der Schwangerschaft passiert, im Sinne von, man fällt im Oberkörper ein bisschen zusammen, man hat weniger Schulterstärke im Sinne von obere Rücken, untere Rücken. Ne? Das heißt, man kann da sehr gut vorbeugen, um dann aber auch schneller wieder in seinen Sport einzufinden. Zum Beispiel seine läuferische Haltung zu verbessern, um auch beim Schwimmen wieder Kraft zu haben, um nicht irgendwelche Schulterschmerzen oder Probleme zu bekommen. Dementsprechend würde ich gerade, was so Triathlon-Training angeht, wirklich schauen, was sind so die normalen Trainingsumfänge gewesen. Diese würde ich erstmal versuchen, im Sinne von Tagen beizubehalten, aber dann im Muster im Tag anzupassen. Und das dann natürlich auch dementsprechend an dem, was möglich ist. Weil es ist nicht nur das Training, es ist auch die Regeneration hinten raus. Es ist vielleicht so, dass du als Sportlerin es, sagen wir, in der 23. Woche noch ohne Probleme körperlich schaffst, diese Umfänge zu halten, die du am Anfang deiner Schwangerschaft gemacht hast. Aber dein Körper bedarf ja mehr Energie und braucht auch mehr Regeneration. Und sagen wir jetzt mal, du gehst auch noch deiner Arbeit nach und hast vielleicht noch ein kleines Kind zu Hause, so, dann ist es einfach zu viel, was am Ende über die Wochen passiert. Das heißt, wenn du jeden Tag nur platt bist und merkst, du musst schlafen und ne, das eine kommt nicht hinterher, dann bringt mehr Training nichts, sondern es macht dann eher Sinn zu sagen, alles klar, du brauchst einfach ein bisschen mehr Regeneration. Das heißt, da ist es wirklich so, man muss das Training an sich jetzt gar nicht total verändern am Anfang. Es geht eher, würde ich sagen, um die Umfänge und dann vielleicht eine smarte Lösung zu finden, 1-2 Einheiten miteinander zu tauschen, die dich dann einfach über die Wochen besser im Training lassen und auch schneller wieder einsteigen lassen.
War super spannend, finde ich. Vor allen Dingen eben, was du auch gesagt hast, so der Punkt, dass alles individuell ist und dass man eben einfach für sich das gewissermaßen über Trial and Error rausfindet, ne, ohne jetzt zu übertreiben oder sich so arg zurückzunehmen.
Ja, also es gibt tatsächlich eine ganz große Metastudie auch dazu und dort ist es wirklich auch so, dass gesagt wird, dass das Thema, dieses Trial and Error, du kannst in dem Sinne erstmal nichts kaputt machen, aber es ist natürlich so, dass anhand der Symptome werden muss, was genau dein Tempo gerade ist, weil ich kenne auch Leistungssportlerinnen, die lagen die letzten 10 Wochen aufgrund von anderen Themen während der Schwangerschaft leider einfach nur auf der Couch und dann gibt es aber auch Frauen, die waren vielleicht vorher nicht so sportlich, haben dann mehr Zeit in der Schwangerschaft und schaffen es so super gut, ihre 3-4 Mal in der Woche zu halten. Deswegen ist es immer schwer zu sagen, ist das jetzt das Ultimative, sondern eher zu schauen, alle zum Beispiel 3-4 Wochen, hey, wie geht's deinem Körper? Kommst du gut damit zurecht? Passt es noch? Ne? Was muss man anpassen? Und das macht da viel, viel mehr Sinn. Und vor allen Dingen bei so einem intensiven Sport wie Triathlon, der einfach so viele verschiedene Kapazitäten auch fordert, ja, weil du natürlich einfach auch durch die verschiedenen Bewegungsmuster auch immer wieder unterschiedlich gefordert bist. Und zum Beispiel so auf dem Rennrad zu sitzen mit einem großen Bauch ist jetzt irgendwann halt nicht mehr so optimal. Ja,
das stimmt.
Da muss man halt dann sagen, da gibt es bessere Lösungen. Und ja, deswegen, da kann man dann einfach auch immer schauen, wie es der Person dabei geht.
Aus meiner Sicht wird gerade schon von all dem, was du erzählst, ziemlich deutlich, dass man, es klingt wahrscheinlich negativ, als ich es meine, zwangsläufig damit konfrontiert wird, während der Schwangerschaft Veränderungen vorzunehmen und sich darauf einzustellen, dass man immer wieder anpasst, dass alles sich so ein bisschen verändert und man eben einfach nicht mehr, egal welchen Trainingszustand man vor der Schwangerschaft hatte, dass der jetzt dann nicht mehr präsent ist, sondern sich eben wöchentlich, vierwöchentlich verändern kann. Wie ist so deine Erfahrung mit deinen Klientinnen, welche Veränderungen sie selber so wahrnehmen, also sowohl körperlich im Trainingsalltag als auch so mental im Zusammenhang mit diesen körperlichen Veränderungen, auf die sie sich dann einlassen müssen, beziehungsweise vielleicht auch damit herausgefordert sehen.
Ich versuche es mal so zu erklären. Ich würde sagen, dass für die Frau, die gewohnt ist, so ihre Routine nachzugehen und auch sehr gerne ambitioniert trainiert, das bedeutet, einen Trainingsplan hat, auch vielleicht ein gewisses Ziel, unabhängig davon, was es jetzt sein mag, für die ist es sehr schwer, erstmal den Shift im Kopf hinzubekommen, also diesen Mindset-Shift, dass es nicht mehr alles so geht, wie man selber möchte. Das ist aber die wichtigste Veränderung, die stattfinden muss, generell perspektivisch ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, weil es steht nicht mehr im Vordergrund, was du für Leistung bringst, sondern es steht im Vordergrund, dass dein Körper gesund bleibt, in der Lage bleibt, im Prinzip sich selbst zu versorgen, das Kind zu versorgen und dich einfach leicht durch die Schwangerschaft trägt. So, ich vermeide gerne extra, dieses auf eine super Geburt vorzubereiten, weil da steckst du nicht drin. Aber es ist natürlich erwiesen, dass du durch eine bessere Physis auch körperliche Höchstleistungen wie eine Geburt besser überstehen kannst und auch schneller regenerierst. So, das ist auch ganz natürlich. Das bedeutet für jemanden, der einfach in der Lage ist, sich physisch besser zu versorgen und der Körper einfach weiß, was es bedeutet, sich zu regenerieren, der kriegt das dann auch besser hin. Ja, sportlich und mental gesehen ist natürlich eine große Herausforderung, dann zu sagen, alles klar, ich höre jetzt auf meinen Körper und mache 10 Kilo weniger drauf oder es macht jetzt keinen Sinn mehr, mich in die volle Rückenlage zu legen im 8., 9. Monat, weil mir wird dabei immer schwindelig. Also dementsprechend halt wirklich so Signale zu lesen und auch dann für sich anzunehmen. Das heißt, dann wirklich sich zu hinterfragen nach dem Training, so okay, heute ist mein Bauch hart, warum ist das jetzt der Fall? War es zu viel Stress im Alltag? Habe ich jetzt mehr heute im Training gemacht? Okay, beim nächsten Mal achte ich mal drauf, wenn ich die Übung wieder habe, passiert das wieder, dann weiß ich, ist nicht mehr optimal. Ja, also dieses Trial-and-Error-Prinzip wirklich für sich anzunehmen und auch in der Lage zu sein, dann dahingehend zu agieren. Ja, also weg von diesem Mindset, ich bin Athlet in dem Fall in der Schwangerschaft, sondern hin zu dem Mindset, hey, alles, was ich tue, tut mir gut. Jedes Training, was ich weitermache, hält mich in meiner Trainingsroutine. Und diesen, den man selber empfindet von Leistung, der passiert gar nicht. Weil man fühlt sich immer total unfit. Viele fühlen sich nach der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft dann so, oh Gott, ich mache doch gar nichts mehr. Aber so schnell, wie man dann eigentlich wieder so bei seiner Leistung ist, zeigt einem so diese 4, 5 Monate, wo man tatsächlich mal ein paar Schritte zurückgemacht hat, gefühlt, da ist gar nicht so viel verloren gegangen.
Ja, das kann ich bestätigen. Das ging dir wahrscheinlich genauso, ne?
Ja. Ja, und ich würde auch sagen, dass für meine Kunden sprechen zu können oder mit der Erfahrung, dass bei den meisten das super schnell alles wieder da ist. Also die Kraft ist sowieso nicht verloren. Ja, es ist eher so dieses Thema Mind Connection im Sinne von Muscle Connection, dass im Prinzip die Bewegung wieder ordentlich ausgeführt wird und das Nervensystem damit gut zurechtkommt, weil das ist eher so der Punkt, sich dann wieder ins normale Trainingsschema zu bewegen.
Mhm. Ja, finde ich gut und wichtig, dass du das so sagst. Ich möchte einmal übergehen zu unseren herkömmlichen Bezugspersonen, wenn man dann die Schwangerschaft feststellen lässt, also Hebamme und Gynäkologin oder Gynäkologe. Was ist deine persönliche Erfahrung, aber vielleicht auch deine berufliche Erfahrung hinsichtlich dessen, welche Unterstützung und auch professionelle Beratung in Bezug auf mein fortlaufendes Triathlon-Training, wenn wir bei unserem Sport bleiben? Was darf ich von Hebamme und Gynäkologe erwarten? Mit unserem Background?
Es ist so, sowohl Hebamme, Gynäkologin oder Gynäkologe in dem Fall sind natürlich Fachpersonen in ihrem Bereich, sind aber keine Fachperson für Trainingsbetreuung. So, das ist ein großer Unterschied. Es gibt sicherlich Fachkräfte, die sich auch fortgebildet haben oder auch interessiert daran sind, was in der Wissenschaft dort für Studien bestehen und auch interessiert daran sind, was es so an, sage ich mal, fortführenden Angeboten gibt. Das heißt, auch welche, die miteinander zusammenarbeiten, bestimmte Hebammenpraxen, die auch sich Leute reinholen, die im Prinzip da Workshops geben, Kurse geben. Das heißt, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber grundlegend hat A der Arzt nicht die Zeit, in den meisten Fällen, außer du bist da schon 20 Jahre, dich als Individuum so zu erfassen, dass er abschätzen kann, ohne dich jemals sportlich gesehen zu haben, was deine sportlichen Routinen bedeuten, wie die aussehen und was dahinter steckt. Dann ist es so, dass natürlich auch der Arzt eine Verantwortung für dich und das Kind in dem Fall trägt. Das heißt, Empfehlungen, die er gibt, sind immer mit einem Sicherheitsstempel versehen. Das ist nichts Schlechtes und es ist auch nicht die Schuld vom Arzt, aber es ist natürlich so, dass man sonst nicht nachher gehen kann und sagen, ja, aber mein Arzt hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. So. Deswegen ist das natürlich immer auch so dieser Vorsichtsbereich, zu sagen, hey, mach das lieber nicht, weil man möchte natürlich vermeiden, dass es dann im Nachgang Komplikationen oder Probleme gibt, die natürlich nicht dadurch hervorgerufen werden oder hervorgerufen sein müssen. Ja, möchte ich auch kurz als Stärkemesse packen.
Ja.
Und so ist das Thema, dass es einfach so flach gehalten wird mit Empfehlungen, ja, wo man nicht sagen kann, das ist überhaupt adäquat, das ist modern. Ich kann ein Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, meine Frauenärztin ist super cool gewesen, super modern, hat auch, ne, ist jung und überhaupt. Und zur Schwangerschaft bekommst du dort auch einen Flyer, wo bestimmte Infos draufstehen, was du an Sport machen kannst, an Bewegung. Also das heißt, die Praxis ist daran interessiert, jemanden auch in der Bewegung zu halten. Das, was ich da drin gelesen habe oder das, was da mitgegeben wurde, habe ich dir danach darauf angesprochen, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann, warum man sowas mitgibt. Ja, so auch dieses Thema mit Schwerheben, Belasten und ja, am besten schwimmen gehen und alles so Themen, wo ich sage, so das ist überhaupt nicht passend für die Person oder generell als Aussage, das ist überhaupt nicht gesundheitsorientiert. So. Mhm. Das heißt, ich würde wirklich jedem raten, immer mit ein bisschen Wissen selber in ein Praxisgespräch zu gehen, wenn es sich jetzt um Hebamme oder auch Frauenarzt oder Frauenärztin handelt, weil je besser man selbst informiert ist, umso sicherer ist man auch im Gespräch und kann auch Informationen, die einen ein Arzt oder eine Hebamme mitgibt, besser für sich einordnen. Das heißt nicht, dass man deren Wissen in Frage stellt, sondern heißt einfach, dass man für sich eine bessere Position bezieht und auch mal eine Gegenfrage stellen kann. Weil oft ist man als Frau in der Situation, dass es eh vielleicht schon alles total overwhelming ist und man sich fragt, so, wie soll ich überhaupt das alles jetzt hier hinkriegen? Und dann noch mit Informationen nach Hause geschickt wird, die einen selbst total verunsichern. Ja, das heißt, man in seiner Person, die eigentlich total sicher war, jetzt denkt, oh Gott, ja, ich habe jetzt die Verantwortung hier für ein ungeborenes Kind und die sagt, ich soll das auf keinen Fall mehr machen. Und egal, wie gut man mit sich im Reinen ist, du wirst dir nochmal diesen Gedanken aufrufen und sich fragen, habt ihr jetzt recht oder soll ich vielleicht doch was anders machen? Das ist natürlich und das ist auch okay, aber es ist einfach sehr schade, dass halt nicht genügend Transparenz herrscht, auch in dem Gespräch zu sagen, als Ärztin, passen Sie auf, aus meiner Erfahrungswert, das sind Themen, die wir empfehlen, das sind Themen, die ich Ihnen nicht empfehle. Ich bin da drin keine Fachfrau oder kein Fachmann. Wenn Sie Ihren Sport so weiter aufrechthalten möchten, dann suchen Sie sich doch jemanden noch, der in dem Bereich einfach eine Fachkraft ist. Also ich fände, das wäre eine sehr professionelle Aussage und damit wäre jemanden, der wirklich sportambitioniert und interessiert ist, wesentlich mehr geholfen, als nur zu sagen, hier, das sollten sie lassen.
Ja, ja, finde ich gut. Was mir gleich eingefallen ist, ich war am Anfang meiner Schwangerschaft so krass im Googeln. Hab mich verrückt gemacht. Deswegen dachte ich mir gerade, was kannst du denn werdenden Mamas empfehlen, wo man sich am besten beliest, ohne dass man gleich verrückt wird?
Ja, auf jeden Fall nicht bei Google. Nein. ich würde, glaube ich, jedem empfehlen, sich heutzutage einfach mal mit ein paar Profilen oder mit zum Beispiel, es gibt auch, wie ich und andere Anbieter, die prä- und postnatales Training anbieten, wir bieten kostenfreie Calls an, 15 Minuten Kennenlerngespräche, wo man einfach mal sich ein Feedback einholen kann, einfach mal mit jemandem aus dem Fachbereich sprechen kann. Es hilft ja schon einfach, sich mal kurz auszutauschen und mal zu hören, was hat man denn für Möglichkeiten, wenn es um Trainingsbetreuung geht. Einfach mal so seine drei großen Fragezeichen über den Kopf ein bisschen geklärt zu haben. Ja, also ich finde, sowas ist wesentlich sicherer und einfach angenehmer und sonst auch vielleicht zu schauen, ob es in der Umgebung, zum Beispiel in der Hebammenpraxis, die ein bisschen modernere Ansätze hat, Trainingsbetreuung, Workshops oder sonstiges gibt zum Training, was so während der Schwangerschaft passiert. Und meistens sind diese Fachpersonen, die das ja machen, auch schon in einem ganz anderen Flow und Rhythmus als jetzt so dieses klassische, hey, hier ist die rote Linie und über die darfst du nicht gehen. Ja.
Ja, voll gut. Wir kommen später nochmal darauf zu sprechen, wie man dich am besten erreicht und wie man gegebenenfalls auch mit dir zusammenarbeiten kann, wenn man das merkt, dass das hier irgendwie gerade matcht. Wir haben viel, beziehungsweise du hast viel darüber gesprochen, dass es ganz unterschiedliche individuelle Frauen und individuelle Schwangerschaftsverläufe auch gibt. Es gibt individuelle Symptome, die sich zeigen und Frauen sind mehr oder eben weniger aktiv. Ergibt es aus deiner Sicht Sinn, da an einigen Stellen noch mal ein bisschen konkreter zu werden, sowohl was die Sportarten betrifft, welche Erfahrungen du vielleicht gemacht hast, was du an Empfehlungen mitgeben kannst, sowohl hinsichtlich der Anpassung, gegebenenfalls auch von Sportroutinen, als auch konkret auf, jetzt wenn wir beim Triathlon sind, Schwimmradfahren und Laufen bezogen, was zu welchem Zeitpunkt vielleicht super günstig ist, je nachdem, wie man sich so fühlt, wie das Körpergefühl ist, wie vielleicht auch die körperliche Veränderung stattgefunden hat und welche gegebenenfalls von den drei Sportarten oder eben auch Kraft- und Athletiktraining zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht alles andere als günstig sind, ob es für das Gefühl ist oder für den tatsächlichen körperlichen Zustand. Ergibt das Sinn?
Ja, viele Fragen. Ich versuche von hinten anzufangen. Also erstmal ist es so, es ergibt Sinn, unabhängig davon, was du gemacht hast oder auch was du nicht gemacht hast, sportlich bis zum Ende der Schwangerschaft, sofern es möglich ist, aktiv zu sein. Es gibt einfach super viele Vorteile. Es ist erwiesen, dass du durch eine bessere Durchblutung, auch eine bessere Durchblutung von Plazenta für das Versorgen für das Kind hast, dass einfach Risiken für wie eine Schwangerschaftsdiabetes, andere Probleme, wie jetzt auch Hochdruck etc., also Bluthochdruck in dem Fall, reguliert bzw. minimiert werden. Das heißt, man einfach auch man bestimmte Risiken minimieren kann, die im Verlauf einer Schwangerschaft auftreten können. Es ist für dich und für die Psyche auch ein Riesenmehrwert, weil es einfach Phasen gibt, wo man sich vielleicht auch in seiner Haut und in seinem Körper nicht wohlfühlt. Das heißt natürlich auch ein wachsender Bauch, eine veränderte Haltung, Haut, ne, es sind einfach Themen, nicht jeder kann das so annehmen und auch vielleicht das Gewicht auf der Waage, wenn man vielleicht aus dem Sport ist, wo man auch sehr leicht war vorher, das sind einfach Faktoren, wo Sport und Bewegung einen so ein bisschen bei sich und seinem alten Ich, sage ich immer, ein bisschen lassen und die einfach helfen, auch mal so in diesem Bereich reinzukommen, in diese Zone, die dir einfach gut tut. Und dann ist es so, dass man natürlich sagen kann, dass es gibt immer Extreme, so, und diese Extreme dürfen auch vorherrschen, aber diese Extreme sind meistens nicht das, was 80-90% der Leute brauchen. Grundlegend macht es in meinen Augen Sinn, gerade in so einem Bereich wie Triathlon, in den letzten 8 bis 10 Wochen sein Training wirklich anzupassen. Das heißt, man kann noch schwimmen gehen, du kannst auch, wenn du möchtest, noch joggen gehen. Beim Radfahren würde ich jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Rad so sitzen, wie ich es vorher gemacht hätte, mir vielleicht eine andere Art von Fahrrad suchen, die mich da ein bisschen besser sozusagen positionieren lässt, einfach von der Körperhaltung. Aber auch da, manche Frauen haben einen super kleinen Bauch und fühlen sich dabei wohl. Why not? Ja. Aber ich glaube, dass vielen gerade Ausdauersportlern mehr geholfen ist, im Verlauf und Ende der Schwangerschaft mobilisierende und kräftigende Übungen zu machen, als jetzt nur seine Trainingszeiten und Umfänge im Auge zu haben. Weil die sind erstmal relativ, außer man ist ein Leistungssportler, der sagt, ich habe jetzt nächstes Jahr wieder auf der Matte zu stehen und muss hier einen Wettkampf machen. Sondern es ist wesentlich fördernder zu sagen, ich schaffe es zum einen, meinen Körper zu bewegen, ich schaffe es, mich zu stabilisieren, ich schaffe es, meine Wirbelsäule und alles andere im Lot zu halten. Damit hat man wesentlich mehr Vorteile sozusagen im Verlauf seines Trainings, als zu sagen, ich mache jetzt hier irgendwas, einfach nur noch, um mein Trainings-Triathlon-Volumen zu finden. Ja, also ich glaube wirklich, dass gerade dieses, ich habe hier Zeiten zu schaffen, das Erste ist, was man im Kopf ablegen muss, um diese Option zu sagen, alles klar, wirklich, wie geht's mir körperlich ab zu dem 2. Trimester, Mitte 2. Trimester, also so alles ab 24., 26. Woche ist so für die meisten dann wirklich dieser Switch, wo auch sichtlich ist, ich bin schwanger, ich fühle mich schwanger, ich fühle mich vielleicht auch gut, aber ich merke einfach Veränderungen in meinem Körper und diesen Veränderungen dann über die nächsten Wochen auch nachzugehen. So, und das Ende der Schwangerschaft kommt schnell, geht schnell vorbei und da ist man wesentlich besser aufbewahrt, wenn du sagst, ich habe da noch meine 2, 3 Kraftsessions in der Woche, als jetzt dieses Durchzwingen, ich muss jetzt nochmal versuchen hier, das, weil es fühlt sich ja auch nicht mehr gut an. Also
Wollte ich gerade
es ist
sagen.
ja am Ende leider nicht so, dass man sagen kann, es ist jetzt hier voll der Mehrwert, sondern es ist leider dann am Ende einfach nur so, ja, ich hab's jetzt gemacht. So. Und da muss man sich dann vom Kopf her ein bisschen rausbewegen, dass man dann denkt, da geht es jetzt nicht weit rum, sondern es geht einfach nur darum, eigentlich fit zu bleiben. Ja.
Ja, ich glaube, also dieses gesamte Wohlwollen mit dem eigenen Körper und mit sich selbst und auch dieser Sanftmut, der darf da schon Einzug halten und auch bleiben, ne? Das ist sonst echt krass.
Ja, also das ist auch das, was man lernen muss, gerade also so im Verlauf, ja, dass man halt einfach zu sich selber ein bisschen besser sein muss manchmal, und nicht nur erwarten, dass der Körper funktioniert und ableistet, sondern halt auch so ein bisschen respektiert und die Veränderung wahrnimmt. Und deswegen finde ich auch dieses Thema Mutterschaft und dieses Thema Prä- und Postnatal persönlich so schön, weil es einfach eine krasse Veränderung ist und es bedeutet einfach wirklich ein Wechsel in allen Bereichen. Und ich sage immer aus Spaß, schwanger sein ist einfach. Das hört sich jetzt
Ja.
ganz böse an, es ist aber gar nicht so gemeint, sondern das, was danach kommt, bedeutet halt nochmal eine ganz viel größere Transition. Und je früher man es schafft, mit sich selbst da so ein bisschen reinzukommen, dass es jetzt einfach alles ein bisschen anders läuft, umso leichter hat man es auch später.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich kann, ja, unterschreibe ich genauso, wie du sagst. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, wie es war in der Schwangerschaft, da hat man so viel Zeit mit sich selber, was einfach so in der Form zumindest in den ersten Jahren nicht wiederkommt.
Ja,
Also
leider.
das ist schon verrückt. Ich finde, wenn man sich so vor Augen hält, dass das alles eine Phase ist und früher oder später, wenn die Kinder älter sind, dann kommt alles irgendwann, ne, so schrittweise zurück. Ich glaube, das ist bestärkend in so sehr
Meine Frage bei
herausfordernden
solchen
Zeiten.
Aussagen ist halt immer, wann genau ist
Ja. Ja, wenn die Eltern so um die Ecke kommen und sagen, kommt alles wieder. Ja. Habe ich schon mal gehört.
Ja,
Na,
aber
guter Punkt.
deswegen auch hier, gerade bei so leistungsausdauerorientierten Sportarten, finde ich wirklich den Wechsel nicht unbedingt von weniger Trainingstagen, sondern einfach den Wechsel von dem, was im Training tatsächlich stattfindet, wesentlich wertvoller. Jetzt nur zu sagen, ich mache das jetzt, weil es irgendwie noch so zu mir, meinem Training gehört. Und dafür freut man sich dann auch danach umso mehr, wieder damit so zu starten.
Ja, voll. Also meine Erfahrung ist auch, dass sich das bei mir ganz ungezwungen so automatisch entwickelt hat, dass ich auf einmal in der Schwangerschaft gar keinen Bock mehr hatte, jetzt viel laufen zu gehen oder spazieren gehen, habe ich dann für mich entdeckt, aber viel, viel wichtiger und irgendwie für mich insgesamt nährender fand ich eben so Athletikeinheiten auf Schwangere zugeschnitten, bei denen ich das Gefühl hatte, hier werde ich abgeholt und je nachdem, was ich eben gerade für Bedürfnisse hatte, ob es irgendwie Stärkung des Rückens war oder Mobilität oder was weiß ich, was nicht alles, dass ich da mich viel besser abgeholt gefühlt habe, weil es das in dem Moment einfach gebraucht hat und eben nicht Swim, Bike, Run und dann noch die entsprechende Athletikeinheit einfach, weil es früher so im Trainingsplan stand.
Ja, und je mehr sich dann auch der Körper verändert, umso mehr zeigt einem der Körper eigentlich auch im Nachgang, dass er andere Dinge noch braucht. Also selbst wenn du dich noch aufs Fahrrad setzt und sonstiges, du brauchst einfach eine Gegenbewegung, du brauchst ein bisschen Entlastung im Rücken. Man merkt einfach dann Veränderung auch in den Umfängen. Das heißt, wenn du das noch aufrecht erhältst und aufrecht erhalten möchtest, dann brauchst du einfach noch Gegenbewegung dazu. Also das wird sich nicht nehmen lassen. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt einfach Sportler, hier zum Beispiel ist eine Ultramarathonläuferin, Abigail Perret oder wie die heißt, die hat ja noch bis zum 40. Woche auch keine Ahnung, was alles gelaufen, ja. Das sind Extreme und das ist auch einfach nicht das Leitbild im Sinne von, das ist ihr Job. Das muss man immer dazu sagen. Und für jeden, der nicht professionell und damit sein Geld verdient, gibt es einfach andere Prioritäten. Für jemanden, der damit sein Geld verdient und der sagt, hier, ich habe bestimmte Sponsorenverträge und ich habe zu bestimmten Zeiten wieder diese Form zu halten, da muss man sagen, alles klar, da bedarf es einer engeren Führung, da bedarf es einer Abwägung, da muss vielleicht alle Wochen bis 2 Wochen geschaut werden, was geht gerade, was geht nicht. Aber für jemanden, der einfach so ein bisschen mehr in diesem ambitionierten Bereich ist, ja, wo einfach viel Zeit investiert wird, kann man sagen, die Zeit lässt sich dann besser investieren. Und das ist auch die richtige Wortwahl. Es ist nicht falsch, es ist nicht verkehrt, aber es gibt einfach Dinge, die sind da besser genutzt sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Siehst du das, was du sagst mit dem Schwangerlaufen? Das war auch so mein Ding, weil eine Profisportlerin, glaube ich, noch bis weiß gar nicht, Ende 7., Anfang 8. Monat da mit Riesenkugeln und 10 Kilometer Lauf, Straßenlauf gelaufen ist. Und ich dachte, okay, ja, easy. Also ich habe ja auch eine gute Basis so und wusste nicht, wie individuell Schwangerschaften verlaufen können. Und meine war easy. Ich war nur ein bisschen panisch unterwegs. Und das war halt aber auch eben aufgrund der Anfänge, ne, Gynäkologen, Empfehlungen, darauf können wir gleich gerne nochmal zu sprechen kommen, wie, warum das Thema Laufen irgendwie so krass ist einfach, wenn man dann schwanger ist. Ja, konnte ich knicken. Also, weil ich mir habe erstmal reinreden lassen in meine Unsicherheit noch on top. Und dann, glaube ich, zu arg in meinen Körper reingelauscht habe, ohne wirklich so auszuprobieren, was richtig geht. Mhm. Zu früh, glaube ich, nicht mehr ausprobiert.
Mhm. Ja, also Laufen, um das vielleicht kurz aufzugreifen, ist natürlich so eine High-Impact-Sache. Und wir reden, wenn wir über Sportarten reden oder generell Belastung für die Frauen, oft einfach nur davon auch, was der Beckenboden zu leisten hat. Und der Beckenboden als solcher muss natürlich viel halten. Das heißt, im Normalfall, vielleicht für die Frau, die das so weit noch nicht irgendwie mitbekommen hat, ist der Beckenboden A natürlich wie so ein Spannungsnetz. Das heißt, der gibt da immer die Möglichkeit, Druck zu geben und auch weniger und dann aber auch das Halten von Blase, Organen und allem, was sozusagen dazugehört. So. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da natürlich noch ein Kind dazukommt, was über die Monate auch wächst und schwerer wird und Plazenta und allem anderen, was dazu drückt von oben, ist es so, dass der Beckenboden an sich schon belasteter ist. So. Dann ist es so, dass natürlich bestimmte Gelenke und andere Bereiche weicher werden, was Hormone beeinflusst, also das, was ganz natürlich ist, auch während der Schwangerschaft und Stillzeit, dass der Körper einfach ein bisschen weicher wird, so, und in dem Moment, wo jetzt jemand sehr untrainiert ist, möchte ich mal sagen, und sein Beckenboden an sich auch nicht so gut mit Belastung umgehen kann, weil ein gut funktionierender Muskel schafft es auch besser, mit Spannungsgefügen sich über die Wochen anzupassen, weil es ist ja nicht so, dass das Kind von heute auf morgen sehr schwer wird. Dann ist es so, dass natürlich gesagt wird, ja, lassen Sie solche Sachen sein, weil die Belastung für den Beckenboden zu groß ist und natürlich auch das Thema, hey, hier ist einfach mehr Verletzungsgefahr, mehr Risiken, das Becken arbeitet anders, steht nicht zu 100% so, wie es vorher gestanden hat, ne? Wir haben einfach eine Beckenkippung über die Monate, wir fallen immer mehr ins Hüllkreuz. Das heißt, das sind alles Risikofaktoren, wieso dann gesagt wird, ja, Laufen ist nicht optimal. Am Ende ist es so, wenn du ein guter Läufer bist, ein routinierter Läufer, wenn deine Muskulatur ordentlich arbeitet und es keine Symptome gibt, gibt es keinen Grund, warum man nicht auch im Verlauf und Ende der Schwangerschaft laufen kann und laufen sollte. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, dann eher zu sagen, man macht eher kürzere Läufe und vielleicht höherpulsigere, weil der Hintergrund dabei ist, dass du in einer besseren Position bleibst, das heißt, dein Körper arbeitet einfach ein bisschen effizienter, du fällst nicht so in sich zusammen, man hat einfach eine bessere Haltung, man hat eine bessere Dynamik, man nimmt die Arme besser ein, darum nicht hat man mehr davon, als dann zu sagen, ich mache jetzt hier super lange entspannte Läufe, wo viele einfach dann auch in ihrer Körperhaltung und ihrer Position einfach suboptimal arbeiten. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja, wenn ich langsam laufe, dann tut mir das und das weh. Jetzt mal so aus dem Leinenbereich, ne? Und das hat einfach auch oft damit zu tun, dass natürlich die Spannung und die Haltung und die Zusammenarbeit der Muskulatur überhaupt nicht optimal ist.
Mhm. Ja. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ob schwanger oder nicht.
Ja. Ja.
Definitiv. Ja, jetzt hast du gesagt, High Impact, und das ist absolut nachvollziehbar, auch hinsichtlich der Erklärung zum Beckenboden. Ist das der Hauptgrund, warum Ärzte einem so schnell dazu raten, das mit dem Laufen eher zügig sein zu lassen? Es sei denn, sie haben vielleicht bei einer Freundin von mir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass sie sowohl in der ersten Schwangerschaft schon wirklich gut und lange laufen konnten, bis sie eben aufs eigene Körpergefühl gehört hat und gesagt hat, gut, jetzt im 7. Monat tut das nicht mehr Not. Sie hat nämlich beispielsweise beim zweiten Kind, glaube ich, eben nicht mehr diese Empfehlungen ausgesprochen bekommen, weil die Ärztin entsprechend mit den Erfahrungen arbeiten konnte und weiß, bei ihr ist es eben möglich aufgrund des sportlichen Niveaus.
Ich würde sagen, dass bei den meisten der Grund ist, dass es ein High-Impact-Sport ist und man High-Impact einfach versucht, wenn man jetzt so klassisch geht, frühestmöglich zu vermeiden. Und dann natürlich auch, ja, man hat beim Laufen auch ein Sturzrisiko. Also ich finde, das hat man überall. Es gibt einfach gewisse Faktoren, die da so vorherrschen, wenn man draußen in Bewegung ist. Da steckt man nicht unbedingt immer drin. Aber ja, grundlegend aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich sozusagen aus unter Literatur und so weiter weiß, ist der Grund primär, dass es halt einfach einen zu hohen Impact auf den Beckenboden hat und man dementsprechend versuchen möchte, dass Beckenbodenbeschwerden frühzeitig zu vermeiden. Weil Beckenbodenbeschwerden entstehen halt auch schon in der Schwangerschaft und nicht erst nur danach. Das heißt, vielleicht auch da wichtig zu wissen, es gibt Frauen, die kommen mit manchmal eine Rektusdiastase auf die Welt. Es gibt Leute, die haben von Kind auf Beckenprobleme. Es gibt super viele Männer, die haben Beckenprobleme im Sinne von Inkontinenz etc. Das heißt, dieses Thema Probleme in dem Bereich ist zwar präsenter durch eine starke Belastung, ist aber nichts, was nicht auch schon vorher auftreten kann und sich nicht schon vorher geäußert hat. Vielleicht auch noch so aus Erfahrung, für die viele Frauen ist es, was so ein Problem angeht, am Anfang der Schwangerschaft immer noch mal ein bisschen unangenehmer dann als so ab dem zweiten Trimester. Einfach weil der Gebärmutterbereich da ein bisschen weicher ist am Anfang noch und sich dann auch wieder festigt und schließt. Also dementsprechend da auch da, das Gefühl sich verändert. Ja, also wenn man auch am Anfang merkt, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an für viele Frauen, ist es dann bis zum Ende wieder super normal, super fest und die haben gar keine Probleme damit.
Ja, spannend. Ich habe zu früh aufgehört, als dass ich das hätte feststellen können. Schade. Aber würde mir auch nicht noch ein zweites, ja voll, aber würde mir noch ein zweites Mal passieren, das weiß ich. Weil, aber ich glaube, wenn man den Prozess einmal durchlaufen hat und dann trotz Ratschlägen von außen, von den Experten eben in dem Moment, immer mal wieder in sich reinhorcht und zumindest für sich erkennt, okay, hätte gar nicht Not getan, hier jetzt irgendwie früh die Bremse anzuziehen, dann hast du schon viel dazu gelernt. Absolut. Für eine mögliche zweite Schwangerschaft.
Und man ist ja auch in einer zweiten Schwangerschaft grundlegend sicherer. Also unabhängig jetzt davon, wie die erste Schwangerschaft vielleicht verlaufen ist, ist es so, dass man sich in der zweiten Schwangerschaft ja wie mit allen schon etwas besser auskennt, ein bisschen besser mit seinem Körper zurechtkommt und das heißt, man ja auch ein bisschen mutiger vielleicht ist in vielen Bereichen und dementsprechend natürlich auch im Training sich mehr vielleicht zutraut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Im zweiten, ich meine, war bei der ersten Schwangerschaft sicherlich nicht zurückhaltend, aber in der zweiten Schwangerschaft war ich dann trotzdem noch fordernder mit mir selber, aber einfach, weil ich wusste, dass es geht. Ja, einfach, wo ich dann auch die Sicherheit hatte für mich selber, dass mein Körper damit super gut zurechtkommt. Zum Beispiel, ich war in einer Situation, ich hatte Zwillinge in der ersten Schwangerschaft so und es ist natürlich so, ich war über 35, ich hatte Zwillinge und dementsprechend direkt mit einem Risikostempel bin ich durch die Gegend gefahren. Und die in der Schwangerschaftspraxis haben mich schon immer komisch angeguckt, wenn ich die Treppen hochgelaufen komme, anstatt mit dem Fahrstuhl zu fahren. Und die haben, also, ne, deswegen ist es halt einfach, ja, nur weil es da steht, heißt es ja noch lange nicht. Ja, so.
Ja, voll, sehe ich genauso. Und vor allem manchmal, je nachdem, wie der Tag gerade läuft, ist dann die Treppe doch das einzige Training, ne? Je nachdem, wie man so drauf ist an dem Tag.
Ja, 100%.
Ja. Verstehe ich total. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vor allen Dingen, also meiner Erfahrung nach war Schwimmen und Radfahren ganz lange möglich, auch einfach in den Intensitätsbereichen, in denen es sich für mich, also auch individuell, dann gut anfühlt und richtig anfühlt. Was ist deine Empfehlung, wenn man sich jetzt entschieden hat, der Körper gibt gute Signale, ich kann einfach weiter auch mein Lauftraining machen, wie ich meinen Körper dabei unterstützen kann, auch weiterhin mit einem guten Gefühl zu laufen?
Also grundlegend würde ich jedem Läufer immer empfehlen, ein ordentliches Warm-up zu machen. Das heißt, nicht einfach aus der Haustür raus und loslaufen. Das wird immer wichtiger, je mehr Gewicht auch zu tragen ist. Denn man wird dann auch schon im Warm-up merken oder auch vielleicht im Warm-up-Lauf, wie es sich heute anfühlt und kann besser skalieren. Also ich würde definitiv immer so meine 10, 15 Minuten für ein kurzes Warm-up, wenn es geht, investieren. Und dann ist es natürlich so, dass auch die Frage ist, mit welchem Untergrund wird gelaufen? Ist es ein Laufbandlauf? Ist es in Trueform im Sinne von natürliches Laufband, was selber angetrieben wird? Ist es draußen? Das beeinflusst natürlich auch das Laufverhalten. Das heißt, das ist auch eine Sache, wo ich vielleicht eher dazu raten würde, dann nicht auf einem klassischen Laufband zu laufen, sondern lieber draußen oder auch auf einem Trueform-Runner oder einem, was sozusagen ein natürliches Laufverhältnis mitgibt, einfach weil mehr Abdruck passieren muss. Beim Laufband wird man immer so ein bisschen mehr selbst getragen, auch wenn man da eine Steigung einstellt, aber es trägt sich einfach ein bisschen mehr und ich finde, das ist dann im Verlauf der Schwangerschaft ein bisschen mehr mit Risiko verbunden. wenn es vielleicht um eine Selbsteinschätzung geht oder höhere Intensitäten. Das heißt, da würde ich immer empfehlen, ein bisschen was zu verändern, was so das Lauf, was so die Laufumgebung angeht vielleicht. Und dann auch so dieses Thema Lauf-ABC. Also ruhig immer mal auch erst ein paar Sprünge, ein paar Belastungen auf einem Bein, um überhaupt ein bisschen Gefühl auch für den Körper heute zu bekommen. Weil beim Laufen, das ist einfach eine gewohnte Bewegung, ist man dann doch schnell nach 5 bis 10 Minuten so in das Eier, jetzt geht's schon hinein. Aber wenn man vorher schon merkt, es zwickt und es fühlt sich heute nicht so rund an, kann man dann doch besser noch anpassen, was man macht. Ja, und weiter kräftigen dazu.
Also, ja, genau, das sagte ich mir.
Ja, das heißt wirklich einfach jetzt, wenn man vorher 3 Lauf-Sessions die Woche gemacht hat, man vielleicht nur noch 1 oder 2 macht, je nach Woche, und dafür dann lieber eine Session, die dich im Laufen ein bisschen stabiler macht. Das heißt Stabilitätstraining, Ausfallschritte, Plyometrie, soweit möglich ist, also einfach Bewegungsmuster, die dich da ein bisschen fordern, aber auch deinen Lauf an sich schneller und besser machen.
Ja, selbst wenn die Gravitation irgendwie heftiger scheint, sobald man schwanger ist.
Also, es ist auf jeden Fall Win-Win dann in den Situationen. Ja. Nein, aber das macht es dann ja einfach
voll
besser.
Gut. Wir haben vorhin einmal darüber gesprochen, dass es alles sehr individuell ist und jeder andere Wehwehchen hat beispielsweise im ersten Trimester auch nur mit Übelkeit oder man fühlt sich schlapp oder so. Was ist deine Empfehlung, welchen Körpersymptomen vielleicht tatsächlich mehr oder weniger pauschal man im Laufe einer Schwangerschaft, vor allen Dingen, wenn man sportlich aktiv ist, besondere Aufmerksamkeit schon durchaus schenken darf und sollte?
Übelkeit, Schwindel, Kurzatmigkeit, das sind Dinge, die haben in der Schwangerschaft im weiteren Verlauf nichts zu suchen. Das sind auch Faktoren, wobei man das Training vielleicht abbrechen sollte oder definitiv anpassen. Es ist so, dass man im Verlauf der Schwangerschaft eigentlich immer sagt, dass so eine Art Talk-Test machbar sein sollte bei Ausdauerbelastung, wenn man jetzt von längeren Ausdauerbelastungen spricht. Das bedeutet, man sollte in der Lage sein, ein Gespräch zu führen. Das ist so ein einfacher Indikator, der einem zeigen kann, ob die Belastung zu hoch ist oder nicht. Heißt nicht, dass jedes Training gleich aussehen sollte und dass man nicht auch mal in den Peak kommt, aber das ist einfach ein Parameter. Übelkeit und Schwindel können viele Gründe haben, aber auch so das Thema Überhitzung, gerade wenn es so um Sommermonate geht und die Körpertemperatur eh schneller ansteigt und dieses Gefühl von Wärme auftritt, dann ist es so, dass der Körper einfach sich selber nicht so schnell regulieren und abkühlen kann. Ja, das sind definitiv Faktoren, die im Verlauf der Schwangerschaft dazu führen sollten, das Training abzubrechen, anzupassen und dann auch zu schauen, ob das wiederholt auftritt oder ob das einmalig war. Ein harter Bauch beziehungsweise so Übungswehen und Sonstiges, gerade im Verlauf einer späteren Schwangerschaft, sind natürlich auch zu beobachten. Das heißt, sowas kann zufällig im Training auftreten, es kann aber auch durch Stress und Überbelastung einfach so hervorgerufen werden. Da muss man aber auch immer dazu sagen, ich finde es sehr schwer, das anhand von einer Session abzuwägen, weil man nicht weiß, hat die Person gerade privat sehr viel Stress gehabt, schlecht geschlafen, eine harte Arbeitswoche, sie bereitet sich auf Mutterschutz vor, ihr schwirren 10.000 Dinger durch den Kopf. Ja, das sind Faktoren, die auch dazu beitragen können, dass der Körper fester wird und mehr auf Spannung steht. Und dementsprechend da halt auch einfach zu sagen, dass wir jetzt nicht nur eine Session, auch hier, habe ich gerade erwähnt, Indikator nimmst, sondern halt schaust, kommt das nochmal vor. Also das wären so Parameter, wo ich definitiv drauf achten würde.
Voll spannend. Aber klar, weil das ist, also so Schwangerschaftsübelkeit ist ja auch wirklich nichts, was man bei vielen Frauen irgendwie hört, sobald das erste Trimester durchgestanden ist. Einige haben das noch länger, das weiß ich auch, aber von den Frauen, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe in der Schwangerschaft, da berichten das wirklich sehr wenige.
Ja, also bis zur 14. Woche sollte sich es eigentlich so eingependelt haben. Das ist so bis zu spätestens 16. Und wenn es darüber hinausgeht, dann ist es wirklich auch ärztlich ein bisschen abzuchecken, weil es dann auch zu Mangelerscheinungen kommen kann, wenn es jetzt noch über längere Zeiträume zu starken Erbrechen kommt. Weil Übelkeit und Erbrechen sind ja auch nochmal 2 Dinge. Viele Frauen haben nur ein bisschen Übelkeit. Andere hängen wirklich mehrfach am Tag auf der Toilette oder müssen spucken und sich übergeben, können keine Lebensmittel in sich behalten. Das heißt, da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Also ob man nur spuckt oder ob es überhaupt sehr schwer ist, Lebensmittel zu sich zu führen. Ja, und wenn das halt fortbestehend ist, dann besteht natürlich auch das Risiko der Unterversorgung und das muss dann schon ärztlich angepasst werden.
Gibt es deine Erfahrungen mit deinen Klienten und auch mit deinen beiden Schwangerschaften nach Körpersymptome, die du als ziemlich normal einordnest, so im Verlauf der Schwangerschaft, was sich so zeigt, eben auch wahrscheinlich gesondert bei Sportlern beziehungsweise generell bei Frauen, worauf Sportler aber vielleicht noch mal ein bisschen aufmerksamer sind, weil meiner Erfahrung nach ist es auch so, wer schon sportlich aktiv war vorher, auch in unserem ambitionierten Bereich, achtet ganz anders auf seinen Körper und kennt den auch schon vorher viel besser, dass er einiges dann doch eher, also einigen Sachen doch mehr Aufmerksamkeit schenkt, wenn es sich verändert.
Also ich würde sagen, dass das eher so auf den Bezug der ersten und letzten Wochen zutrifft. Also gehen wir davon aus, die Schwangerschaft verläuft normal. Dann würde ich sagen, dass wirklich die gesamte Schwangerschaft eigentlich normal fortgeführt wird. Die Frauen machen Sport, als ob nichts gewesen wäre, außer dass halt im Prinzip jetzt der Bauch da ist. Aber so das körperliche Empfinden, die Energie und alles ist so weit eigentlich gesettelt, dass man gut durch den Tag kommt und auch jetzt nicht das Gefühl hat, eingeschränkt zu sein. Ich würde wirklich sagen, dass der Anfang der Schwangerschaft aufgrund von veränderter Herzfrequenzvariabilität, Ruheherzfrequenz, von diesem Gefühl von, ich bekomme keine Luft, mir ist vielleicht nicht so, ich brauche mehr Ruhe, der Körper zeigt dir, hey, ich muss mich jetzt anpassen, dass das definitiv eine Veränderung ist, worauf auch ein bisschen was einfach mehr gespürt wird, weil man natürlich gewohnt ist, eine gewisse Leistung von seinem Körper zu bekommen. Das heißt, für andere Frauen, die vielleicht gar nicht so gewohnt sind, jetzt hier, ich gehe nochmal ins Training und habe hier meine Routine, die nehmen das vielleicht gar nicht so wahr, weil die eh vielleicht nachmittags dann eher einen entspannteren Nachmittag haben oder frühst nicht so direkt, hier, ich gehe jetzt ins Training, so ihr Thema haben. Und ich würde sagen, das kommt dann auch wirklich nochmal am Ende der Schwangerschaft zu Trage, wo für viele Sport schon gar nicht mehr ein Thema war. Also dementsprechend auch eher schon dieses, ja, ich habe jetzt einen entspannten Alltag und ich bin schwanger und ich mache das ein bisschen entspannter. Und für andere, die jetzt eigentlich gewohnt waren, noch über viele Wochen sehr körperlich aktiv zu sein und auch so voranzukommen, wo jetzt zum ersten Mal gemerkt wird, so, boah, ist jetzt aber auch schon anstrengend, die Schuhe anzuziehen oder ich muss mich jetzt tatsächlich mal über die Seite aus dem Bett legen, ich komme jetzt nicht mehr so leicht nach oben, oder ich freue mich auch mal wieder auf den Bauch zu legen oder mal ein paar Burpees zu machen. Das heißt, das ist dann wirklich eher so am Ende der Schwangerschaft. Und da muss man sagen, ich persönlich habe das Gefühl, dass sehr körperbewusste Frauen auch das Thema von, hey, die Geburt geht los, nicht so wahrnehmen am Anfang, wie andere, die, also ich sag's mal so, ich habe schon oft erlebt, auch aus eigener Erfahrung, dass so dieses Thema Übungswehen und dieses Thema Rückenschmerzen und die Wehen gehen los gar nicht so eingeordnet werden konnte, weil man es ja gewohnt ist, dass man was zieht und drückt und ein bisschen komischer ist. Und dann tatsächlich aber schon, dass der Start der Geburt sozusagen war oder der Geburtsphase, so der Einstieg. Also das ist vielleicht eine Beobachtung, die ich jetzt persönlich so als Anekdote mitgeben würde, dass ich das Gefühl habe, dass dadurch, dass man so ein bisschen gewohnter ist, dass es sich mal ein bisschen was verhärtet anfühlt oder nicht so rund oder man so sagt, oh, heute zieht es mir aber im Rücken, dass jemand, der sehr sportlich ist, da vielleicht ein bisschen lockerer in den ersten Teil der Geburt geht. Ja.
Das ist interessant.
Ja.
So. Witzig, weil es muss ja dann wahnsinnig überraschend sein, wenn du mit Chris, oh, nee, doch kein Muskelkater.
Ja, also ich kann das persönlich zum Beispiel aus meiner ersten Geburt sagen. Ich hatte da den ganzen Tag das Gefühl, so, oh, ich bin heute ein bisschen mehr in mich und ich habe auch da noch Sport gemacht tatsächlich am Tag der Entbindung, aber ich war an dem Tag einfach so, okay, ich bewege mich heute und hatte aber den ganzen Tag so einen unteren Rücken ziehen, so von wegen, als ob ich Muskelkater hätte und ja, dann ein paar Stunden später ist mir auch die Fruchtblase geplatzt. Aber deswegen, ich habe das auch schon aus Kundenkreis so als, sage ich mal, Empfinden mitbekommen. Und davon rede ich jetzt gar nicht, dass die Geburt dadurch kürzer, leichter oder sonstiges ist. Ich sage einfach nur, dass bestimmte Körpersymptome, die vielleicht darauf hinweisen, dass der Körper sich schon in einem ganz anderen Level befindet, einfach gar nicht so schnell dann gelesen werden als, hey, jetzt geht's los, sondern eher so, okay, heute ist ein Tag, da mache ich mal nicht so viel.
Ja, okay. Knaller, ey. Wenn du gerade schon von der Geburt gesprochen hast, habe ich noch zu dem Themenaspekt eine abschließende Frage, die wahrscheinlich aber auch noch mal wieder ein bisschen was mit sich bringt. Ab welchem Zeitpunkt darf man den Fokus weg von seinem Triathlon-Training, was man über die Schwangerschaft sowieso schon angepasst hat, hin zu körperliche Geburtsvorbereitung im Rahmen der Möglichkeiten legen?
Ich würde sagen, so 2 bis 4 Wochen vor der Geburt. Also vor geplanten Entbindungstermin. Das heißt, je nachdem, wie auch das Training vorher verlaufen ist, aber ich würde sagen, dass man so die letzten 2 bis 4 Wochen einfach mehr Fokus auf Mobilität, Entlastung, Anspannung da einfach legen kann. Ich finde, auch da ist es so, je nachdem, wie man sich fühlt, man kann natürlich noch seine Krafteinheiten, Athletikeinheiten machen, aber da hat man manchmal ein bisschen mehr Spaß daran, einfach sich so 30, 40 Minuten durchzubewegen mit Übungen, die einem gut tun, die gut funktionieren. Es ist natürlich dann alles ein bisschen limitierter und man macht vielleicht die gleichen Übungen jetzt 3, 4 Wochen, aber man hat so sein Training gemacht und man hat ein bisschen diesen Wohlfühlfaktor noch. Aber so je nach Person und um Verlauf würde ich wirklich sagen, die letzten 4 bzw. 2 Wochen kann man wirklich mehr auf, hey, ich bin jetzt so kurz vor Ende, es darf jetzt auch ein bisschen anders laufen sein.
Und steht dann genau das, was du gesagt hast, dieses sich wohlfühlen, vielleicht ein bisschen rausnehmen und alles ein bisschen entspannter angehen im Vordergrund? Oder steckt auch noch was anderes Körperliches dahinter hinsichtlich der Vorbereitung?
Es ist natürlich so, körperlich kann man sich schon gut darauf vorbereiten, dass nicht nur der Körper auf Spannung steht, sondern der Beckenboden auch entlastet wird, ja, weil natürlich auch, wie schon erwähnt, das Gewicht des Kindes und, sage ich mal, die Belastung für den Beckenboden über den Tag schon wesentlich höher geworden ist. Das heißt, es ist einfach von Vorteil, wenn Muskulatur auch lernt, sich dort zu entlasten, weil auch andere Bereiche einfach auf Zug gehen. Ja, es ist ja nicht so, dass ein Muskel alleine arbeitet, sondern Muskulatur arbeitet zusammen, arbeitet in Faszien, arbeitet in Strängen. Das heißt, je mehr Spannung dort vorne auch entsteht, umso mehr spürt man vielleicht auch seinen Rücken und seinen unteren Rücken, hat woanders Druckstellen. Dementsprechend versuchen, ein bisschen Balance im Körper herzustellen, kann sehr sinnvoll sein. Auch das Thema Wirbelsäulenentlastung. Ja, man schläft vielleicht jetzt schon seit keine Ahnung wie viele Wochen anders, als man normal gewohnt ist zu schlafen. Man hat das Gefühl, auch die Brüste sind größer geworden. Man ist insgesamt einfach in einem ganz anderen Tonus so. Und da ist es so, dass einfach das Thema Mobilität und Kräftigung in dem Fall da helfen können, auch ein bisschen entspannter körperlich zu bleiben. Ja, weil diese Rückmeldung, die der Körper dann gibt, wenn auch Muskeltonus sich anpasst, ist natürlich auch, hey, du kannst loslassen, was auch dazu führen kann, dass man ein bisschen entspannter in den Geburtsverlauf kommt.
Mhm. Ja, das wäre nämlich noch so ein Punkt gewesen, warum es gut sein kann, sich entsprechend vorzubereiten. Aber ja, so diese Entspannung, und wenn es nur körperlich ist, ne, weil man vielleicht das mental noch nicht gecheckt hat, dass es losgeht beispielsweise. Ja. Kann ja schon wahnsinnig
hilfreich
sein.
Es ist ja so, dass immer ein Feedback entsteht. Das heißt, je mehr Körperspannung da ist, umso mehr ist man auch im Kopf angespannt und genauso umgedreht. Das heißt, je länger man Stress empfindet im Unterbewusstsein, umso mehr zieht sich ja auch der Körper unbewusst zusammen. Ja, sagen wir, du hast ein anstrengendes Telefonat und du stehst in einer komischen Körperhaltung, du wirst merken, dass danach auch mehr Spannung im Körper ist. Das heißt, es hilft ja schon, dass einfach der Körper in so einen Bereich gesetzt wird, es ist in Ordnung, was gerade ist. Das heißt, auch für einen selbst unterbewusst wird signalisiert, hey, ne, es ist alles in Ordnung. Und zum Beispiel, ich bin jemand, der dann auch, keine Ahnung, vor dem Training oder nach dem Training nochmal 2, 3 Minuten meditiert, einfach mal da sitzt, mal kurz in sich hört, einfach mal dem Kind sagt, hey, ist alles okay, du kannst dich jetzt langsam auf den Weg machen, so, ne, je nachdem, wie weit es auch schon ist. Das heißt, ich denke, dass auch solche Muster dazu beitragen können, dass man einfach ein bisschen besser in den Geburtsverlauf kommt, weil je besser du in dir ruhst, umso einfacher wird es auch, und zwar nicht einfach im Verlauf der Geburt, sondern im Verlauf Entscheidungen zu treffen, Situationen anzunehmen, bei sich zu bleiben und einfach auch bewusst Entscheidungen treffen zu können.
Cool. Ja, wenn wir gerade an der Stelle sind, weil wir mit unserem Thema Training während der Schwangerschaft so gut wie am Ende angekommen sind, was sind deine 3 All-Time-Favorite-Tipps, vielleicht aus eigener Erfahrung, wie das, was du gerade sagtest mit dem Meditieren, die du schwangeren, ambitionierten Sportlerinnen mitgeben möchtest oder generell den Mamas, die sich vielleicht während der Schwangerschaft entscheiden, sportlicher aktiv zu werden?
Also mein Lieblingstipp ist, du kannst nichts falsch machen. Das heißt, cool, mal sich wegzunehmen von diesem, es gibt irgendwas, was ich nicht darf. Es gibt Dinge, die dir gut tun, und es gibt Dinge, die dich voranbringen, und es gibt Dinge, die du während der Schwangerschaft nicht unbedingt gerade brauchst. Das heißt, das ist auch so mein Credo. Ich versuche immer, jemanden so in seinem Wesen zu erfassen, dass man ihn unterstützen kann, Und wenn auch jemand für sich sagt, ich möchte mir was Gutes tun, dann soll er sich was Gutes tun. Und wenn es bedeutet, du willst heute einen Sprint auf dem Fahrrad machen, dann mach das. Ja, bewusst, dass du danach auch überlegst, ob das die nächsten Wochen auch noch so sein muss. So. Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt von mir, informier dich. Und zwar informier dich in den Bereichen, die für dich interessant sind, ob es jetzt im Triathlon-Bereich ist, ob es im Trainingsbereich ist oder ob es einfach auch im Bereich Betreuung in der Schwangerschaft angeht. Das heißt, dass man die Informationen, die man nutzen kann, nutzt, weil zu viele gehen einfach mit zu wenig Wissen in bestimmte Situationen rein. Und ich denke, dass die Möglichkeiten heute ausreichend sind, um sich bestmöglich zu informieren. Und man holt sich für alles jemanden, der einen irgendwo betreut oder irgendwo Ratschläge ein. Das heißt, auch für solche Situationen, wenn es einem wichtig ist, bestimmte Dinge dort aufrechtzuerhalten, sollte man sich einfach Feedback holen oder mal eine Fachkraft, die einen da supportet.
Super. Finde ich gut. Verschriftliche ich euch da draußen nochmal, wenn wir die Folge fertig aufgenommen haben. Gut, das heißt, wir sind bei der Geburt angekommen. Es war ein hoffentlich sehr sportlicher, aktiver Weg von Feststellung der Schwangerschaft bis hin zu dem Moment, in dem die Geburt begonnen hat. Du hast es glücklicherweise, bin ich dir wahnsinnig dankbar für, schon mehrmals betont, dass egal wie sportlich aktiv man ist, das auf gar keinen Fall bedeutet, dass man eine besonders einfache, entspannte, schmerzlose oder schmerzarme Geburt hat, eine kurze schon mal gar nicht unbedingt. Das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, auch aus eigener Erfahrung, aber auch vor dem Hintergrund, dass man eben ganz viel auf dem Weg bis zur Geburt hören kann, ausprobieren kann, nachtun kann, was aber alles kein Garant dafür ist, dass es super easy und schmerzlos wird, egal wie mental man sich vielleicht darauf vorbereitet hat und wie sehr man sich im Loslassen geübt hat. Also das war mir immer ganz, ganz wichtig an der Stelle. Dann hat die Geburt stattgefunden und man bewegt sich ja automatisch dann ins Wochenbett, als offizieller Begriff und auch generell. Und ich war ehrlich gesagt wahnsinnig erstaunt. Ich bin gespannt, wenn du da kurz aus dem Nähkästchen plaudern möchtest, wie du das wahrgenommen hast, wenn man dann die Geburt hinter sich gebracht hat, das Kind auf der Welt ist und sowohl die Zeit im Krankenhaus als auch, wenn man dann nach Hause gekommen ist, welches körperliches Empfinden man da so hat. Ich habe damit in der Form nicht gerechnet.
Da möchte ich noch eine Sternchennotiz dazu setzen. Es gibt auch keine Übung, Gern. Die verspricht, dass man ohne Verletzungen aus der Geburt geht. Es gibt auch nicht die eine Übung, die einen die optimale Geburt bereichert. Das heißt, auch das ist alles Marketing und ist nicht existent. Das möchte ich vielleicht nochmal dazu sagen. Und ich hatte zwei sehr unterschiedliche Geburten. Grundlegend ist es so, dass ich die Zwillinge, weil es in Deutschland nicht anders möglich ist oder so zugelassen, in einem Krankenhaus geboren habe, da eine natürliche Geburt und einen Notkaiserschnitt erlebt habe. Das heißt im Prinzip bei den Zwillingen, die erste, meine Tochter, habe ich natürlich geboren. Nach so 16, 17 Stunden, also auch einen sehr langen Weg, und habe dann im Prinzip einen Nabelschnurprolaps erlebt. Das heißt, die Nabelschnur meines Sohnes ist dann rausgefallen, als sie da war, weshalb ich dann direkt in einen Notkaiserschnitt gepackt wurde, also noch selbst aufgestanden bin, mich auf die Liege gelegt habe und in den Operationssaal gebracht wurde. So, für mich, ich war noch nie eine Nacht im Krankenhaus, war das eh schon eine Hürde, mich dieser Situation zu begeben. Man muss auch dazu sagen, meine Zwillinge oder meine Kinder, die Zwillinge sind über 39 Wochen auch bei mir gewesen. In vielen Krankenhäusern in Deutschland ist das nach 38 Wochen eine Schwangerschaft mit Zwillingen beendet, weil man sagt, das Risiko der Versorgung der Plazenta ist einfach erhöht, weshalb dann bei vielen eingeleitet wird und oder auch mit dem Kaiserschnitt geplant, wie auch immer, dann schon die Kinder geholt werden. Das heißt, ich bin da eher so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Und es ist so, dass das für mich eine sehr überwältigende Erfahrung gewesen. Und ich glaube, für jede Frau, die aus einem OP-Saal erwacht, unabhängig davon, ob es eine Geburt ist oder ob es jetzt eine andere Situation ist, ist immer so dieses Gefühl, oh krass, wo bin ich? Ist alles gut gegangen? Und dann wach zu werden, ohne seine Kinder bei sich zu haben, finde ich ein sehr unschönes Gefühl. Das heißt, für mich war eher nach der ersten Geburt alles sehr überwältigend und so dieses Gefühl von Fremde, weil ich mich A, in einem Krankenhausgefüge nicht so wohl fühle, weil ich es nicht gewohnt war, eingeschränkt zu sein. Ich habe eine natürliche Geburt erlebt plus einen Kaiserschnitt. Das heißt, ich war eh auf allen Ebenen also ich habe das volle Geburtserlebnis dort gehabt. Und bin dann sozusagen nach 3 Tagen nach Hause gekommen und bin auch nach Hause gelaufen, was meine Hebamme auch super fand. Aber ich brauchte einfach frische Luft und musste einfach raus und bin da diesen 600-700 Meter nach Hause gelaufen. Und ich war einfach froh, zu Hause zu sein. Also für mich, muss ich sagen, war das nach der ersten Geburt so, wow, okay, Zwillinge, dann alles anders und so erstmal reinkommen in so die Welt. Aber dieses Gefühl von Ankommen hat dann erst so nach einer Woche zu Hause stattgefunden, so wo einem dann mal die Tränen laufen, wo man einfach so merkt, so boah krass, was ist hier eigentlich gerade passiert, und man hat da 2 Wesen. Aber auch den Vergleich bei meiner zweiten Geburt vielleicht noch mal kurz: ich habe im Geburtshaus entbunden, ich habe alles so gehabt, wie ich mir das vorgestellt habe, ich bin da sonntags mittags hin um 12 und um 16 Uhr war das Kind da und um 19 Uhr war ich zu Hause auf meiner Couch. Krass. Ja, also. Und das ist die schönste Erfahrung, die ich machen durfte. Und kann auch jedem nur Mut zusprechen, wenn man das machen möchte, sich darauf einzulassen. Das Personal ist genauso gut geschult, auch Notsituationen können genauso gut behandelt werden. Und ich bin auch davon überzeugt, für mich persönlich, dass das meine Regeneration sehr gut getan hat, weil es einfach ein ganz anderes Empfinden ist, mit seinem Kind in seinen privaten Räumen danach zu sein und zu Hause auf der Couch und deine Mutter oder dein Partner kochen dir was zu essen und es ist das, was dir gehört sozusagen. Also deswegen, da war mein Feeling viel entspannter und mir ging es viel schneller gut. Und so auch körperlich nach einer natürlichen Geburt, finde ich, ist man wesentlich schneller auf den Beinen als nach einem Kaiserschnitt. Also dementsprechend habe ich da alles erleben dürfen und bin für mich da definitiv so, dass ich sage, dass so auch dieses Gefühlschaos kommt, finde ich, nicht so schnell auf, wenn man direkt zu Hause ist, weil man doch schon schneller so in seinen Flow kommt. Ja. Ja, deswegen. Aber ja, das Thema von Emotionen und Gefühlsabbrüchen und was ist hier eigentlich los, dem bekommt man nicht. Es ist nur, denke ich, die Intensität, die sich verändert und wann es eintritt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Ja, dann dauert das natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, mit dem Kaiserschnitt eben entsprechend offensichtlich länger, als wenn man jetzt natürlich geboren hat, hinsichtlich auch der körperlichen Regeneration. Deswegen ist mein Vorschlag, wir switchen jetzt einfach mal über zu dem Zeitpunkt nach der Geburt. Ja. Das war Part 1 unserer Podcast-Miniserie zum Thema Triathlon-Training in der Schwangerschaft bzw. Rückkehr in das Triathlon-Training nach der Geburt. Part 1 hast du also jetzt gehört. Ich empfehle dir, direkt mit Part 2 weiterzumachen. Sollte die Folge noch nicht erschienen sein, wenn du gerade diese Episode gehört hast, dann ist sie für dich ab dem 18. Juni frühmorgens verfügbar. Also bleib gespannt oder schalte direkt rüber und hör den zweiten Teil zu Wiedereinstieg in das Triathlon-Training nach der Geburt. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest. Before you run, gotta learn to win, to be a champion.
So when it's done, you're a champion.